Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Herzlich willkommen beim Zweifelclub. Heute habe ich zwei Gesichter bei mir, die, ich glaube, noch gar nie im Zweifelclub waren. Und ich finde, es ist ein bisschen Premiere. Wir haben zum ersten Mal quasi Familie da, nämlich den Matt und den Steff Gerber. Hallo, ihr Gerbers.
Hallo, Sarah.
Hi, Sarah. Hallo, cool, dass wir da sind.
Ja, ich freue mich auch mega. Ich kenne euch beide jetzt ein paar Jahre schon und habe irgendwie immer das Gefühl, ich könnte dich mal einladen und jetzt hat es irgendwie gerade so reibungslos funktioniert. Darum ist es richtig cool. Jetzt weiss ich nicht, wenn wir gerade schnell irgendwie kurz vorstellen, am besten machen das immer die Personen gerade selber, die da sind. Vielleicht, Steff, kannst du mal etwas zu dir sagen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst, was so interessant ist zu dir.
Ja, das müssen andere entscheiden, was interessant ist zu mir. Aber ich bin sicher der grösste Bruder von Matt. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man das weiss. Und ich bin in Studen aufgewachsen. Das ist im wunderschönen Seeland bei Biel. Und die Studen bleiben hängen. Jetzt bald irgendwann ist 50. Und habe zuerst mal das Bank-KV gemacht. Und dann schon während dem KV möchte ich gerne ein Hobby zum Beruf machen. Bin dann sehr begeistert in der Jungschi gsi. Und habe im IGW Theologie studiert und mit 24 hier im Dorf, wo ich eben aufgewachsen bin oder wo wir aufgewachsen sind, eine Kirche gegründet mit der Idee, es soll etwas ein bisschen anders sein für die Menschen vom Dorf in einer Kultur, die ihnen könnte entsprechen. Und sonst leidenschaftlicher Skifahrer, wenn ich Zeit finde dazu, habe eine Familie mit zwei erwachsenen Kindern. Und bin inzwischen unser GMS-Projekt, eben die Kirche im Dorf, ist über verschiedene Umwege schlussendlich jetzt in der EMK gelandet und wir sind jetzt Teil von der Methodistenkirche und ich bin dort auch als Pfarrer angestellt.
Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ja, und Matt, was gibt es zu dir so zum Sagen?
Ja, ich starte in dem Fall so, dass ich sage, ich bin der kleine Bruder von Steff. Wobei, ich möchte hier einfach korrigieren, er ist der Erstgeborene, grösser bin, glaube ich. Aber er ist auf jeden Fall älter als ich. Ich bin der Matt Gerber. Aufgewachsen bin ich also auch in Studen, so wie der Steff. Mir hat es aber dann mal so ins zweite Land rausgezogen, leben heute mittlerweile in Bern, genau, in dieser wunderschönen Stadt. Ich habe es einem Bruder gleich gemacht. Ich habe ursprünglich mal das Bank-KV gemacht oder so einen grossen Bruder abgeschaut. Ich habe es aber dann auch nicht in die Theologie reingezogen, sondern ich bin mittlerweile Trainer für Auftrittskompetenz, Dialog, Verkaufskompetenz und Eventmoderator. So Kirche gegründet habe ich auch nicht. Ich bin aber so immer eigentlich mit dem Bruder mitgelaufen. Also, ich war ein bisschen Zögling. Ich konnte immer in seinen Fußstapfen mitlaufen. Er hat mich immer für alles mit hineingenommen, bis ich sage jetzt mal zum grossen, leisligen Knall, was sich dann einiges verändert hat. Aber da können wir sicher dann noch drauf sprechen. Familie habe ich nicht. Anders als der Bruder stehe ich nicht auf Frauen, sondern auf Männer. Können wir ja heute auch noch darauf sprechen. Und so bin ich bis heute kinderlos geblieben, lebe aber in einer wunderschönen Partnerschaft.
Mhm. Ja, und wir haben es jetzt schon so ein bisschen gehört, da gibt es so zwei, drei Themen, wo natürlich der Grund ist, warum wir da sind. Also einerseits wirklich so das Aufwachsen in einem gläubigen Umfeld. Und ich würde glaube gerade, ich fange eigentlich immer so ein bisschen mit dem an, wir gehen in die Kindheit, wie war das so gewesen? Vielleicht, Matt, kannst du mal erzählen, wie sind ihr aufgewachsen, was ist da so jetzt gerade im Kontext von Kirche und Glauben und so, was ist wichtig gewesen, wie sind ihr erzogen worden?
Also ich würde sagen, wir sind in einer sehr harmonischen Familie aufgewachsen, Mami, Papi, wir zwei Brüdchen und hey, ich konnte mega viel Cooles können erleben, sei es in der Natur, mit den Eltern, ohne Eltern. Also wir hatten auch Freiheiten gehabt. Wir haben wirklich so, wenn ich von mir rede, eine mega schöne Kindheit gehabt, sehr vielseitig, wo wir Sachen dürfen erleben. Und parallel dazu ist immer das Thema Glauben auch noch mitgelaufen. Wir waren ursprünglich mal bei den Mennoniten, wo der Papi herkommt. Hey, irgendwann, wo wir in die Jugendjahre gekommen sind, sind wir ins EGW gewechselt. Und für uns war das normal gewesen. Wir sind am Sonntag in Gottesdienst gegangen. Wir haben so Kinderstunde gehabt, Mittwochnachmittag. Dann haben wir mal Jungschi. Also, das war für uns irgendwie normal gewesen. Und, haben aber uns auch so Absenzen, wenn man so kann sagen, erlaubt. Im Winter, wenn schönes Wetter ist, war, dann sind wir dann doch lieber aus Familie auf die Skipiste gegangen, als am Sonntagmorgen Gottesdienst. Also so, einerseits, jawohl, das hat dazugehört, das machen wir als Familie, aber auch nicht so verboten, dass eben das Skifahren hat müssen hinten anstehen.
Würdest du das so ergänzen oder irgendwie so bestätigen, Steff?
Ja, Matt hat jetzt viel gesagt, wo ich auch schon an anderer Stelle erzählt habe, hat jetzt das ein bisschen nachgeredet. Nein, er hat genau so erlebt und ich kann mich dem wirklich anschliessen. Für mich ist es so ein... Ich suche immer noch so die richtigen Wörter, weil ich glaube, wir sind schon, aus heutiger Sicht würde ich sagen, eng evangelikal aufgewachsen, aber es wird dem gleich auch nicht gerecht, weil wir auch Freiheit in dem haben. Aber gerade das Skifahren ist für mich so etwas, es ist echt wie ein natürlicher Zugang zum Glauben gewesen. Weil gerade beim Skifahren, sage ich dann auch noch gerne, das hat es häufig gegeben, wir haben vom Skilift Lieder gesungen, das ist wie für uns auch eine Art Gottesdienst gewesen. Wir haben einfach das Leben genossen, die Schöpfung genossen. Und gleich hat es Sachen wie so das Thema Bibellesen und so, was doch eher eben eng war. Oder würde ich aus heutiger Sicht sagen, was das so ein bisschen mit... Nein, eng ist vielleicht eben das falsche Wort, aber was auch so Pflichtaufgaben gegeben hat.
Schon? Hat es das gegeben? Also für mich, ich habe es so erlebt, wir haben aus Familie so, zum Morgen war unsere gemeinsame Mahlzeit. Mhm. Das ist immer schon, aus Kind, der Papi war viel unterwegs, gewesen, beruflich. Und zum Morgen ist es einfach das, wenn wir alle daheim waren, das haben wir genossen zusammen.
Und Viertel ab 6 Uhr jeden
Viertel
Morgen.
Viertel ab 6 Uhr, genau. Egal,
weißt, wenn man eine Viertelstunde noch mal, genau, man ist eine Viertelstunde noch mal liegen, die meisten, aber Viertel ab 6 Uhr jetzt zum Morgen gegangen.
Genau. Und da ist auch immer noch aus dem Losungsbüchli Tageslosung und entsprechend Erklärung dazu gelesen worden. Aber sonst, was das Bibellesen angeht, habe ich das nicht so als Pflichtprogramm erlebt. Respektive, okay. Ich habe einfach immer das Bibellesebund-Heftli bekommen. Und logisch irgendwie so, aber nie so, hast du gelesen, oh, du musst den heute noch lesen. Also, ich habe das Gefühl, die Aufgabenkontrolle von der Schule haben sie strenger gemacht als die Bibellesekontrolle.
Sehr spannend. Ja, dann hat es auch mit meinem Typ zu tun. Ich kann mich einfach erinnern, man hat so im einen Bibellesebund-Heftli können anstreichen, ich glaube, irgendwie auf einer Leiter oder so, jeden Tag, wo man es gelesen hat. Und dann habe ich es grün gemacht, wenn ich es gelesen habe. Und wenn ich es nicht gelesen habe, aber noch nachgeholt habe, habe ich es irgendwie mit einer anderen Farbe angemalt. Aber wahrscheinlich war es in dem Fall mehr Druck gewesen, den ich immer wie auch noch gemacht habe.
Spannend. Du bist 4 Jahre älter, vielleicht ja, hat sich dort auch etwas verändert. Weißt? Also, ich habe es auf jeden Fall nachträglich nicht als Druck erlebt.
Mhm. Also wenn ich jetzt zurückschaue in meine Geschichte, denke ich das eben auch. Es ist irgendwie mega schwierig so zu fassen, weil meine Eltern sind auch, die haben eigentlich eine mega Weite gehabt. Und nachher hankerum wieder bei gewissen Themen ist es dann irgendwie wieder gleich so ein bisschen in die Enge gegangen. Und vieles habe aber auch ich selber mir irgendwie gemacht. Oder gerade so die Jugendgruppe war ein grosser Teil gewesen. Und nicht einmal, dass irgendwie die Leiter oder die Leiterinnen uns Zeug gesagt haben, sondern wir als Jugendliche selber. Also wir haben uns den Druck irgendwie wirklich selber gemacht oder haben uns reingesteigert oder so. Darum, ich finde es schon noch schwierig, so zum wirklich sagen, was ist es denn genau gewesen? Und eben ja. Sehr unterschiedliche Wahrnehmungen ja. Auch.
Wir gehen, dort habe ich das Gefühl, sind wir genau von dem Punkt, wo dann zum Teil auch gefährlichen sozialen Druck oder so, der entstehen kann. Wo man sagt, ja, aber das haben ja wir selber wollen. Die Frage ist, warum haben wir das wollen? Ja, haben wir wollen gut dastehen? Haben wir wollen die guten Christen sein? Und so weiter. Und das ist wieder die Frage der Freiwilligkeit, die im Raum steht.
Absolut, ja. Mega gute Beobachtung, ja. Und dann ist sicher auch typabhängig. Also eben, wenn... Ich bin auch die Älteste. Ich habe es wahrscheinlich sicher auch ernster genommen jetzt als meine Geschwister. Und vielleicht ist das so, man will halt ein guter Kind sein und man geht irgendwie ein bisschen besseren voraus. Und meine jüngste Schwester, sie hat das, glaube ich, auch ein bisschen anders erlebt. Vielleicht ist das schon noch so ein bisschen das Glück der Jüngsten, kann man vielleicht sagen. Oder ich weiß es nicht, ja.
Ja, ja ich glaube, jetzt so selber nachher als Vater ist... Wenn ich heute Erziehungstipps darf geben oder gefragt werden, so, dann ist für mich einfach Gelassenheit eigentlich fast der wichtigste Tipp, den du Eltern kannst geben kannst, dass du mit mehr Gelassenheit dahinter gehst und nicht das Gefühl hast, ja, wenn jetzt mein Kind das Rüebli nicht aufisst, dann wird es irgendwie ungesund leben und. Mhm. Und das Gleiche nachher auch bezogen auf den Glauben. Und das ist vielleicht das Glück, wenn du nachher eben nicht Erstgeborene bist, sondern eines von den nächsten Kind, dass die Eltern auch irgendwann merken, ja, wir könnten ein bisschen gelassener dahinter gehen. Und beim ersten Kind willst du irgendwie noch alles richtig machen und dann merkst du auch, dass du das eh nicht schaffst. Mhm. Also. Was ich aber schon auch den Eindruck habe, unsere Eltern haben selber auch immer ein bisschen gerungen, weil sie sicher, gut, sie sind sehr unterschiedlich selber erzogen worden, was auch den Glauben angeht. Aber ich kann mich so an Sachen erinnern, wie, ja, würde ihm echt der Jesus am Hockey-Match auch holen, wenn das dann der Moment wäre und so Sachen. Wo ich aber immer wieder das Gefühl hatte, sie ringen dort selber. Sie haben wie Sachen halt gehört, wo ihnen aber eigentlich auch zu eng waren, aber so, ja, eigentlich ein Zweifeln, würde man heute sagen, oder? Mhm. Dass sie dort wie auch gezweifelt haben, was ist echt gesucht haben, was ist jetzt da der richtige Weg?
Das habe ich viel gehört, vor allem vom Papi, so, musst du einfach jederzeit bereit sein, wenn Jesus zurückkommen würde, würde die dort abholen, oder? Mhm. Und das ist so, und das hat das Kind natürlich zum Teil schon auch Angst gemacht, mhm. Ja. Von dort, wo man weiss, oh, jetzt habe ich es eigentlich gemacht.
Mhm. Naja, immer so irgendwie irgendeiner, der dich so ein bisschen beobachtet. Bist nie ganz allein. Mhm. Es wird schon immer alles gesehen, was du machst. Ja.
Gibt es auch schöne Kinderlieder dazu.
Ja, genau.
Die kennen wir. Pass auf, kleiner Mann, was du tust.
Ja, aber eigentlich spannend wieder, dass es so eine ähnliche, ich habe das Gefühl, egal mit wem wir das reden, es sind ganz viele immer so ähnliche Erfahrungen, die Leute machen. Also irgendwie schön, aber irgendwie eben auch schwierig. Es ist so ein bisschen wie eine Ambivalenz dahinter. Mhm. Und spätestens, wenn man ja so richtig Teenager kommt, werden die Ambivalenzen ja meistens auch stärker. Jetzt weiss ich nicht, Steff, magst du dich erinnern, so, ist das bei dir ein Thema gewesen, dass du plötzlich gemerkt hast, irgendwie gewisse Sachen sind einfach wie schwieriger? Oder bist du da, hast du da durchdurch?
Nein, ich bin eigentlich straight on auf dem Weg gegangen. Mhm. Und enger das, ja, ich habe dort auch meine Aufgaben gefunden. Dort die Jungschi, ich war früher Leiter, früher Hauptleiter, selber eine Jungschi gegründet, mit 20 schon einen anderen Verein noch gegründet. Und mir ist wie der Glaube sehr wichtig gewesen. Ich habe es ernst genommen. Ja, in dieser Zeit vielleicht sogar. Ja, das kann man nicht unbedingt so sagen. Ich wollte sagen, dass ich es das ernster genommen habe als die Eltern. Aber sicher, ich habe mich dort wie gelöst von den Kinderglauben und habe also wirklich sehr ernst genommen. Ich habe lange auch so ein bisschen darunter gelitten, ja, weil die ganz fromm haben gesagt, du musst wissen, wenn du dich bekehrt hast und so. Und das habe ich einfach nie. Ich bin wirklich ganz natürlich in diesem Glauben gross geworden. Aber habe nachher meine mennonitische Grosstaufe wirklich so aus das öffentliche Bekenntnis genommen, hey, ich will den Weg mit dem Jesus gehen. Und es hat nie so einen Bruch gegeben, wo ich das nicht haben wollte. Es ist enger erst später, dass sich Sachen verändert haben. Ja.
Mhm. Ich denke, Steff, wenn du so anstatt im Glauben so in der Politik wärst gross geworden, du wärst einfach in jungen Jahren einfach so ein junger Politiker gewesen, der einfach Vollgas für irgendetwas gegangen wäre. Und so ist es mir vorgekommen bei dir immer im Glauben, eben mit volles Engagement und Überzeugung und Jungschi gründen und das gründen. So ist mir das ein bisschen vorgekommen, ja.
Mhm. Das habe ich selbst auch häufig gesagt. Ich hätte mein jüngeres Selbst ohne Glauben nicht lernen können. Ich sage auch, ich wäre auch über Leichen gegangen. Dann hätte ich irgendwie, ja, ich weiß auch immer, du hast jetzt gesagt Politik, aber es hätte auch irgendeine Firmengründung oder was auch immer können sein.
Aber das finde ich auch gerade mega spannend, weißt, wenn es eben um den Glauben geht. Nachher, wenn man jetzt eben das Evangelikalen anschaut, das ja für sich missionieren, evangelisieren, genau das ist es ja. Wo einfach, sag jetzt mal, die jungen Wilden, die sind so überzeugt. Und dann sieht man heute ja auch, entweder sind wir irgendwie sehr liberal unterwegs oder dann wirklich ultrakonservativ. Und die Ultrakonservativen sind mega laut. Und ich habe heute so weit das Gefühl, wenn du heute dein jüngere Ich wärst, habe ich eher das Gefühl, du wärst so einer von diesen lauten Konservativen.
Dankeschön.
Ja, nein, ja. Da habe ich einfach so das Gefühl, wenn es heute so wäre.
Du hast ja Gott sei Dank einen Weg gemacht, Steff. Gott sei Dank.
Vielleicht unterstelle ich dir etwas. Ist,
ich bin mir das gerade so am Überlegen. Ja, es könnte sein. Durch meine Biografie würde ich sagen, nein, weil wir sind nie, auch wenn ich den Anfang vom GMS anschaue, also wir sind nie eng evangelikal gewesen. Wir haben evangelikalen Hintergrund gehabt, aber es gibt gewisse Sachen, die eben die lauten Konservativen machen, die wir nie gemacht haben im GMS.
Hm. Das stimmt.
Hm. Aber ja, wäre spannend, wie ich wäre.
Aber wie war denn der Matt? Wann ist das bei dir so ein bisschen gekommen? Teenager, Pubertät, was ist denn bei dir so abgegangen?
Sicher ganz anders. Ich bin dort nicht so, ich würde sagen mal, gleich überzeugt, straight on unterwegs gewesen wie mein Bruder. Und gleich habe ich vom Glauben irgendwie nie eine Abkehr erlebt. Heute, rückblickend, aus anderen Gründen als der Steff. Bei mir war es wie so, das Pflichtgefühl. Ich muss das. Und wenn ich dort anfange zu zweifeln, dann verliere ich meine Familie, dann verliere ich meine Freunde und so weiter und so fort. Also bei mir, das Gefühl ist mehr so, ja, immer irgendwie an Gott glaubt, an dem eigentlich auch nie zweifelt, aber dem ganzen Kirchen und Regeln und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Ich war dort nicht in der Freiheit drin gewesen, sondern wirklich so in der Verbot drin, das darf ich nicht, hier musst du aufpassen und so. Und habe dort wirklich auch ich so gedacht, hey, wenn ich das nicht mache, dann ist der verlöhnt mit den Leuten. Und das war so das Abhängigkeitsgefühl gewesen von den Menschen um mich herum. Und das hat bei mir viel dazu geführt, dass ich nicht irgendwie, was jetzt Glauben angeht, rebelliert habe oder so. Mhm.
Ja. Aber in dem Fall schon mehr so ein bisschen gewisse Fragezeichen gehabt und Zweifel gehabt und so. Schon mehr, wenn ich jetzt das so rausgehöre.
Ja, einfach in jeder Thematik. Mhm. Oder wenn das dann irgendwie so anfängt und du spürst, hey, ich glaube, da ist etwas anderes als bei den anderen. Das ist halt irgendwie so etwas Essentielles, wo dann auch Fragezeichen auslöst. Und, ja, aber das geht ja nicht und das kann nicht. Und dann kommen automatisch dann so Fragezeichen auf. Ja.
Das, ich wollte jetzt gerade fragen, Purity Culture, das war ja so ein bisschen eher in den 90er Jahren gewesen, aber sind ihr von dem auch, habt ihr das auch mitbekommen? Ist das bei euch auch das Thema gewesen, dass vor der Ehe kein Sex und irgendwie wahre Liebe wartet und so?
Ja, das war schon ein Thema, das sicher einmal pro Jahr in der Jugendgruppe oder so vorkam. Also habe ich sie Erinnerung. Es ist echt wie, ich kann nicht mal sagen, es ist super häufig thematisiert worden, aber es ist eigentlich klar gewesen. Und dort merke ich, dann sind wir eigentlich enger gewesen, als eben unsere Eltern es selber kennt oder gelebt haben. Respektive bei ihnen hat man es, glaube ich, früher auch noch so gelernt, aber auch mehr noch aus verhütungstechnischen Gründen und. Aber daran gehalten hat man sich dann, ich weiß nicht, ob auch nicht, oder eben, ja, ich habe das Gefühl gehabt, meine Onkel, Tanten und Eltern, so, sie glauben mit den Geschichten, die ich nachher gehört habe, sie glauben lockerer damit umgegangen. Aber vielleicht
aber hast du das als Teenager, als Jugendlicher auch so erlebt von den Eltern?
Was, dass sie lockerer sind?
Ja.
Ja, ist ja nicht. Also ich habe die Kultur schon enger von der Jugendarbeit, also Basic-Kurs von der Jüngsten sind dort recht klar gewesen. Hat man schier müssen Buß tun, wenn man mal Selbstbefriedigung gemacht hat und so. Und das habe ich das Gefühl, das habe ich in den Jugendkreisen enger erlebt als daheim. Genau, gut. Selbstbefriedigung, weiss ich, ist irgendeine Szene gewesen, wo der Daddy mal nur gesagt hat, ja, einfach nicht zu häufig, irgend so etwas. Und anders so, eben, irgendwie kann ich mich an jüngste Kurs erinnern, was schon so wie, ja, ey, gar nicht und so.
Ja, und ich glaube, dort unterscheidet sich, glaube ich, etwas unserer Wahrnehmung in der Erziehung. Weil für mich ist wie klar, Sex vor der Ehe, das ist verboten. Und Zwar für mich in meiner Erinnerung, in meiner Prägung, Familie wie Kirche. Also wie Jugend. Also von meinen Eltern habe ich auch den Eindruck, hey, das ist etwas, das muss warten. Darum habe ich jetzt vorher so gefragt, ist das der Heimang? Das ist für mich wie klar gewesen. Selbstbefriedigung, lustig, Papi hat sich auch den gleichen Spruch für mich aufgehoben. Einfach nicht zu häufig. Und es darf nicht zu einer Sucht werden. Mhm. Also so wie, weil Sucht ist wieder etwas, das ist eine Sünde, Sucht. Mhm. Oder wirklich so. Das ist auch spannend. Und ja, für mich ist das wirklich so, Sex vor der Ehe ist wirklich so wie, das ist wirklich so ein absolutes No-Go. Und es ist schon krass, wie viele Leute, die nicht einfach einen Struggle darunter unter dem gelitten haben. Und eben auch in Jugendgruppen, Selbstbefriedigung darf nicht sein. Wirklich so, wie viele Leute unter dem gelitten haben. Ja.
Hast du das Gefühl, dass sie das irgendwie bei dir härter durchgezogen haben? Weil man sagt ja manchmal, man spürt ja auch irgendwie, wenn das eigene Kind da irgendwie ein bisschen anders ist als die anderen, dass sie für dir vielleicht das drum so noch wie stärker gezeigt haben. Könntest du dir das vorstellen?
Ich denke, sie haben einfach Angst gehabt, dass ich sonst einfach weiss nicht, was für ein Leben habe. Dass ich keine Grenzen mehr würde kennen. Nein, weiss so nicht, das ist eine gute Frage.
Weißt du, der Steffen so ein bisschen angepasster und irgendwie so, ja, der ist so fokussiert, ja, auf seine Dinge und beim Matt, ja, irgendwie.
Beim Matt hat man ein bisschen mehr schauen. Also für mich so ein spannendes Thema war schon Musik. Ich meine, der Steff, der hat da seine fromme Musik gehabt, hat da in dem frommen Heftchen, was Alben gegeben hat für Musik, wie hat das geheißen? Im Kier.
Ja, genau, das Kier.
Oh, das sagt mir sogar noch etwas.
Das Kierheftli hat dann oben wieder so einen Michael W. Smith CD bestellt oder irgendetwas, oder? Und ich bin dann eher so ein bisschen der, auch gerne Rock gehabt und so. Und ich weiß noch, wenn ich manchmal irgendetwas gelost habe daheim und dann das Mami oder der Papi, was ist das für Musik? Je nachdem, vielleicht noch so wie Teufelszeug oder irgendetwas. Ich einfach kann sagen, das ist ein CD vom Steff. Ah, der ist gut. Und der ist gut gewesen. Weißt, der ist nicht mehr hingefragt worden. Das ist so wie, wenn es vom Steff kommt, dann ist es eh gut. Mhm. Und das zeigt schon ein bisschen genau die Vermutung, die du gehabt hast. Ja, beim Matt muss man ein bisschen besser schauen. Oder? Der ist so, Steff ist eher so ruhig, würde ich sagen. Und ich bin halt der, ich alles ausprobieren, so ein bisschen Adrenalin, Junkie, Adremoxie, wirklich so Hans Dampf in allen Gassen, und ich glaube, da hat man so das Gefühl, da muss man das Zündchen ein bisschen stecken. Der Steff, den kann man einfach so auf der grünen Aue weiden. Der schaut schon, dass er immer irgendwo am richtigen Ort bleibt. Und bei mir hat man einfach so müssen das Zündchen stecken. Mhm.
So. Steff, ist das so? Er macht, ja, ist nicht ganz sicher.
Ich bin nicht sicher, ja. Also es ist ja immer die eigene Erinnerung, wo man sich Sachen ja nachher noch zusammenbastelt. Yeah. Vielleicht habe ich noch fast mehr für das Zündchen gekämpft und die prägt als die Eltern, das weiß ich.
Ja, weiss vielleicht ich ist das Zündchen von dir gekommen, das, aber das ist gut möglich, ja.
Mhm. Ja, spannend.
Ja, der grosse Bruder, der auf einen kleinen Bruder aufpasst und das Zündchen setzt. Darum habe ich ja gesagt, wenn du heute jung wärst, du wärst der, der... Weißt
du? Ja, das...
Das ist du, bist schon recht, ja. Du bist schon recht radikal gewesen.
Ja, konsequent. Ja.
On fire, ja, würde man heute sagen.
Ja genau.
Ja, spannend. Ja, ich würde gerne langsam so uns dem grossen Thema ein bisschen nähern. Und das ist ein sehr persönliches Thema, das ja, beim Matt natürlich sehr viel ausgelöst hat und wo viel passiert ist. Und du tust so ein bisschen abstecken, wie viel das du darüber erzählen willst. Wir haben uns jetzt dem ganz vorsichtig genähert. Wie gesagt, du hast irgendwann gemerkt, da ist ein bisschen etwas anderes als bei den anderen. Und der Big Bang, also die Offenbarung dann, ist ja noch nicht gerade sofort passiert. Kannst du uns vielleicht irgendwie da noch ein bisschen mitnehmen, wie das so war und wo du gemerkt hast, nein, es ist wirklich so, ich bin schwul. Ich kann das nicht mehr irgendwie ändern. Oder? Und was ist vielleicht bis dorthin passiert?
Ja, oder wann spürt man das erste Mal? Das ist so... So rückblickend habe ich das Gefühl, immer schon so aus ganz jungen Phasen gehabt. Ich weiss noch gut, zum Beispiel so irgendwie erste, zweite Klasse, wo irgendwie so eine, jemand von Schulkommission am Ankommen ist. Und ich habe den fasziniert angeschaut und der hat mich einfach fasziniert. Immer so Männer gehabt, die ich gemerkt habe. Das war immer so ein bisschen der gleiche Schlagmann gewesen, wo mich einfach fasziniert hat. Aber dann logisch aus Kind nicht irgendwie, dass ich die Richtung nicht da. Für mich ist dann schon in der Teenager-Zeit ist so gekommen, wie ich gemerkt habe, irgendwie sollte man auch die Mädchen gut finden. Habe ich nicht wirklich, aber mich einfach die Jungs extrem interessiert und nicht die Jungs für mich dann shooten oder so. Ich habe einfach wirklich gemerkt, die gefallen mir, das löst bei mir etwas aus. Aber ich habe nicht gewusst, Homosexualität, dass das gibt oder so, ich habe keine Ahnung gehabt. Also von dem her wirklich keine Idee. Und bei uns hat das dann auch so angefangen, in der Schule so, hat so unter den Jungs halt so Spielereien gegeben, gegenseitig entdecken. Und es war für mich auch so lustig gewesen, mit einem Mädchen hätte ich das nie machen können. Mhm. Schon nur, weil Achtung vor der Ehe.
Aha.
Ist so wie verboten. Aber wie das ist auch irgendwie so wie, das ist etwas anderes. Das ist wie, also wirklich so wie, für mich ganz etwas anderes gewesen, eine andere Kategorie. Das ist
spannend.
Sehr, sehr, sehr spannend gewesen. Und dann hatte ich irgendwie in der 9. Klasse gleich mal eine Freundin gehabt und ich gemerkt, das war also so ein bisschen ein Wettkampf gewesen. Ein Kollege hätte die auch gerne wollen, aber ich habe sie nicht bekommen. aber ich habe so gemerkt, mein bester Freund dann war mir viel wichtiger gewesen, als ich ihn gesehen habe. Als sie, also wenn ich auslesen konnte. Und das ist, mit ihm zusammen war es viel schöner gewesen, viel schönere Gefühl. Ja. Das ist schon dort, irgendwann, habe ich dann wie so gemerkt, hey, shit, ich glaube, das ist irgendwie, weil ich auf das andere Geschlecht stehe, ja. Also respektive auf das gleiche Geschlecht. Ja.
Steff, wie ist das bei dir? Hast du gewusst, dass es das gibt? Dass es schwule oder lesbische oder queere Menschen, dass es das gibt? Oder wenn ist dir das so zum ersten Mal, das gibt es auch noch?
das kann ich nicht mal sagen. Dass es das irgendwo in dieser weiten Welt gibt, aber sicher nicht bei uns. Ich denke, irgendwie so ist auch schon was vorhanden gewesen. Und man hat auch niemand gekannt, oder? In unserem Umfeld. Also, das ist nicht,
Haben wir gar niemanden gehabt in eurem Umfeld?
Ich weiss, unser ehemaliger Kindermädchen hat uns mal mitgenommen auf einen Tagesausflug, irgendwoher in einem Wald, auf einem Spielplatz. Und dann hat sie einen Arbeitskollegen mitgenommen. Und ich weiss noch, die hat dann gesagt, der ist schwul. Okay. Und da war ich wirklich Kind gewesen. Aber das ist so wie, ich glaube, das ist das Einzige, was ich mich mal erinnere, als ich als Kind irgendwie so eine Bezug hatte zu dem.
Ja, weil ich mag mich erinnern, früher jetzt so in der Jugendgruppe oder so, das war eigentlich gar nie ein Thema gewesen. Und das, was du jetzt gesagt hast, Matt, das ist so, es ist ja wie beim Sex, also das Petting wird ja nie irgendwie verboten. Also das kann man ja, man leitet sich ja dann so ein bisschen aus, oder? Und ich habe das auch schon gehört von Kollegen, die christlich aufgewachsen sind, die dann eben so erste Erfahrungen gemacht haben mit Kollegen. Und das ist wie, das ist ja nicht eine Frau oder das ist ja nicht ein Mädchen, also ist es auch nicht so schlimm. Und dann aber eben im Zuge dessen gemerkt haben, ja, eigentlich sagt mir das viel mehr. Und dann kommst du so in so, ja, so ganz emotionale, blöde Situationen rein, weil, oh, das dürfte doch eigentlich nicht sein. Und gleichzeitig wird es ja nie thematisiert. Also bei uns ist es nicht thematisiert worden, es gibt das. Es ist viel später erst gekommen, wo man gemerkt hat, ah ja, da gibt es noch solche Menschen auch noch.
Absolut, ja.
Irgendwann hast du dich aber ja dem müssen stellen und dann hast du es für dich gewusst, oder? Also, oder wie war das gewesen?
Genau, ich merke, wie der älter, ich habe mir die Sachen alles mal aufschreiben. Steff, habe ich mich zuerst bei dir gehalten oder zuerst beim Ben?
Ja, ich weiss einfach...
Oder du, ja, genau, erzähl du mal, Steff.
Ich weiss auch die Situation noch in der alten Wohnung, also in der Wohnung, wo wir den grössten Teil der Kindheit erlebt haben. Da gibt es noch die Erinnerung, dass wir dort im Gang hocken und dass du mir gesagt hast, ich muss dir etwas sagen. Hm. Und so, dass... Ich weiss nicht mehr, welches Wort, aber ich, ja... Ich stehe auf Männer und nicht auf Frauen. Aber ich kann mich echt auch nicht mehr erinnern, wie alt ich war, wie alt du dann warst.
Also, wahrscheinlich ist es ziemlich gleich. Ich habe so in meiner Erinnerung, dass der Ben der Erste war. Und er war auf jeden Fall auch noch in der alten Wohnung, wo ich weiss, er hat mich wie so oft irgendwie nach der Jugendgruppe oder so heimgeführt mit seinem alten Toyota Starlet. Und wir waren dort vor dem Haus auf der Strasse. Und dann, wie so oft, haben wir nachdem noch stundenlang geredet im Auto. Für mich war das immer wunderschön gewesen, natürlich. Und da habe ich mich gehalten bei ihm und gesagt, dass ich ihn verliebt bin. Hm. Ja, das ist ja der, wo ich ihn verliebt war. Genau. Aber ob ich jetzt das Gefühl habe, zuerst und er du, aber das spielt auch nicht so eine Rolle. Genau. Aber es ist, auf dem Alter her, ja, das muss... zwischen 15 und 17
Jahren. Oh, so früh, trotzdem, hä?
Ja, weil... Oder, warte jetzt schnell. Jetzt mache ich die Rechnung. Ja, vielleicht auch zwischen 16 und 19. Mhm. Aber auf jeden Fall irgendwie so dort 17, 18, so dort rum.
Ja. Aber doch relativ früh eigentlich, für in so einem Umfeld aufgewachsen sein. Es gibt ja auch viele, die ich kenne, die das vielleicht mit 25 dann irgendwann mal getraut haben zu sagen.
Ja. Nein, das ist so. Ja, das ist dann, wo ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, das gesagt habe. Ja. Mhm. Ja.
Steff, magst du dich erinnern an deine Reaktion? Oder wie es dir gegangen ist in dem Moment, wo dein Bruder das sagt?
Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Das Gefühl ist sicher wie... Schock und Verunsicherung gesehen. Ja. Mhm. Was soll jetzt das? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Sicher nachher schnell, das wird Matt dann selber auch noch erzählen können, schnell auch die Reaktion von der Familie gewesen. Aber ich bin dann in diesem Alter sicher auch sehr so lösungsorientiert gewesen und so quasi, ja, jetzt haben wir das Problem. Was machen wir jetzt für einen 10-Punkte-Plan, dass wir aus diesem Problem rauskommen? Mhm.
Mhm. Genau, das ist das Sprichwort. Das ist so wie kommen wir aus dem Problem raus? Mhm. Ja, das ist von allen Seiten habe ich das immer sehr stark gespürt. Mhm. Ja, einerseits, ich kann mich erinnern, mein Bruder, wie immer, der hat mich getröstet, der hat mir Liebe geschenkt, der ist für mich da, also wirklich so, nicht irgendwie eine Ablehnung oder so, sondern viel, viel Liebe. Mhm. Und gleichzeitig zusammen schaffen wir so den Lösungsweg. Das ist wirklich so wie immer das Lösungsorientierte. Irgendwie, da gibt es irgendwie einen Weg. Und nicht, da gibt es irgendwie einen Weg, dass wir mit dem leben können. Mhm. Sondern da gibt es einen Weg zur Korrektur, wo das ja eigentlich nicht kann sein. Ja.
Also, dass du die Lösung ist, dass du irgendwann nicht mehr schwul bist. Das wäre so ganz konkret.
Ja.
Was macht das mit einem, wenn man so etwas, also eben vielleicht jetzt nicht gerade so deutlich gehört, aber irgendwie halt unterschwellig immer mitbekommen? Was macht das mit jemandem? Oder mit dir konkret?
In diesen Momenten im Bewusstsein selber Hoffnung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. In diesen Momenten selber Hoffnung. Ach, cool. Weil ich hatte das Gefühl gehabt, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und das hat mir Angst gemacht. Und ich wollte das ändern. Und dann habe ich das natürlich als Hoffnung erlebt und dankbar, so wie die Leute lassen mich nicht fallen, sondern sie begleiten mich und nehmen mich mit und helfen mir und zeigen mir, wie ich aus dem rauskomme. Das ist mal so, am Anfang würde ich sagen, ist das wie eine Dankbarkeit und eine Hoffnung gewesen, die das ausgelöst hat. Dass es natürlich in mir innen immer der Punkt war, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Das muss man verändern. Das ist ein Problem. Dass ich mir innen etwas gemacht habe, habe ich natürlich erst viel später gemerkt. Wo ich gemerkt habe, shit, ich kann das nicht verändern. Und ich immer wieder gehört habe, du bist gut, wie du bist. Aber das musst du verändern. Und da, und da, und da, und da. Und wenn man es halt nicht kann verändern kann, dann bleibt es halt dann, aber nicht ausleben. Also einfach immer. Dann hat es dann irgendwie angefangen, so wie, hey, ich bin nicht gut, wie ich bin. Mhm. Und das hat natürlich meine Persönlichkeit, meinem Selbstwert ja, geschadet. Mhm. Aber eben nicht von Anfang an. Am Anfang an vielleicht im Unterbewusstsein, aber in Wahrnehmung dankbar.
Mhm. Ja, du hättest es ja halt wirklich selber auch anders gewünscht. Ich weiss, ich meinte, das ist so irgendwie um deine Taufe herum gewesen, so dass ja, wann hast du dich denn lassen taufen? Das müsste ja eigentlich auch mit 17 oder so gewesen sein.
Das haben wir vorletzt angeschaut. Nein, das ist schon.
Ja, genau.
Auch dann habe ich mich schon geoutet.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, Anita hat das dann gewusst, oder? Die ja. Jugendarbeiterin.
Ja, ja. Aber nein, das ist entweder mit 18 oder mit 20 gewesen. Doofi.
Einfach mehr so, du hast dich selber, das war echt wie dein grösster Traum gewesen, eine Familie mit Kindern und so. Einmal dann zumal, hat man das, ich weiß nicht, wieso dass ich das so präsent habe, aber ich habe das Gefühl, das hast du selber dann auch zum Ausdruck gebracht. Und darum stimmt das, glaube ich, schon. Du hättest dir dann für dich selber etwas anderes gewünscht.
Mhm.
Man kann natürlich das wirklich psychologisch anschauen, aber warum denn? Das ist wieder der Sozialdruck, oder warum hast du dir etwas anderes gewünscht? Das, was nicht darf geben, muss man irgendwie ausmerzen und so.
Mhm.
Ist das auch der Grund gewesen, Steff, warum du dich so gekümmert hast? Dass du gefunden hast, doch, ich helfe dir, wir finden eine Lösung. Weil du das irgendwie ihm anders hättest gewünscht, oder? Oder was ist das, was ist deine Motivation gewesen, so in dem?
Ja, sicher, es ist der Bruder, dem helfen wir jetzt. Aber ich glaube, tiefer unten war halt schon gewesen, ja, das darf es ja eigentlich nicht geben. Und dann, ja, bis hin, wenn sich der Matt würde entscheiden, diesen Weg zu gehen, dann würde die wertvolle Mitarbeiter, er ist nachher der später auch bei der Gemeindegründung, aber auch schon bei der Jungschi und so, ist er immer auch wichtig dabei gewesen bei Sachen, die ich gemacht habe. Und das hat sicher auch mitgespielt. Also, dann würde ich ja, wenn er sich für einen anderen Weg würde entscheiden, und das war, glaube ich, dann schon die Haltung gewesen, wenn er ein Outing hat und zu dem steht und das auslebt, dann ist es nicht kompatibel mit all dem anderen, wo wir zusammen unterwegs sind.
Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ich stark gespürt habe. Also, ja, das hat dann schon, der Druck hat dann irgendwann schon auch zugenommen. Ja.
Mhm.
Oh, ja. Das ist aber noch lustig, wir haben das vorletzt diskutiert, Stefan. Ich kann mich schon so erinnern, so eine Aussage, die es irgendwie gegeben hat, ja noch wenn, oder wegen dem Ausleben oder nicht ausleben, das ist halt so, aber nicht ausleben. Und dann haben wir noch nicht können heiraten, wo so wie, aber Sex vor der Ehe gibt es ja eh nicht. Also es ist wie so, also, auch wenn die Entscheidung ist, sie heiraten kannst du ja eh nicht, also Sex kannst du eh nicht haben. Und das habe ich irgendwie schon so im Kopf, dass du das irgendwie so wie gesagt hast, ja.
Ja, das hört man ja oft als Argument. Ja, dann dürfen wir es halt nicht ausleben. Aber ich weiß nicht, ich meine für mich, ich bin nicht lesbisch, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt meine Sexualität nicht dürfte leben, irgendwann, früher oder später, verkümmert der Teil. Und das ist ja auch ein Teil vom Menschsein. Das gehört irgendwie halt einfach auch dazu. Ob man jetzt in einer Beziehung ist und jeden Tag Sex hat, also das wage ich zu bezweifeln. Es gibt wahrscheinlich so Leute, die das oft brauchen, aber ich sage jetzt, ein normaler Mensch, wenn der gar keinen Sex darf haben und das aber eigentlich wette, das ist mega einschränkend und das kann auch etwas kaputt machen, langfristig.
Ja. Bin ich definitiv der Meinung.
Ich würde es eigentlich noch weiter fassen. Heute denke ich natürlich wirklich völlig anders über das Thema. Mhm. Es ist einfach der tiefste Kern von unserer Identität. Und wenn du jemandem sagst, du darfst das nicht ausleben, dann heisst das wirklich... Also ja, wie es der Matt halt immer sagt, ja, du bist schon gut, aber, mhm. Und wenn das aber immer grösser wird und echt der tiefste Kern von deiner Identität betrifft, ist das also im höchsten Maß toxisch, würde ich sagen.
Mhm. Ja, vor allem, weil es, ich glaube, das ist ja auch so ein Trugschluss, den viele haben, dass es irgendwie mit Lust einhergeht. Und ja, das ist ja ein Teil von der Sexualität, aber das ist nicht der ganze Teil. Also es ist auch Anziehung, es ist auch, dass man jemanden interessant findet oder sich irgendwie interessiert an dieser Person, an diesem Charakter. Das geht ja über einfach den sexuellen Akt hinaus. Das finde ich immer so, das wird so gleichgesetzt. Aber nur weil man eine andere Orientierung hat, heisst das ja noch lange nicht, dass man wegen dem einfach triebgesteuert ist. Also das ist ja völlig bescheuert. Ja, krass. Ich möchte jetzt irgendwie auch gar nicht so auf dem mega rumreiten, weil das auch ein sehr ein intimes Thema ist, ein Thema, das auch sehr viel Trauma auslösen kann. Das Einzige, was mich eigentlich noch so ein bisschen interessieren würde, ist, dass man ja immer wieder gehört im Zuge dessen Konversionstherapie. Man hätte dich auch mal im Fernsehen gesehen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen etwas dazu sagen, einfach so zwei, drei Worte. Warum bist du dort im Fernsehen gewesen? Oder irgendwie, was hat das mit diesen Konversionstherapien auf sich? Ja.
Mhm. Für mich, du hast vorher die Jugendarbeiterin Danita angesprochen. Ich habe mich dort nachher in der Jugendgruppe habe ich mich auch der Jugendpfarrerin anvertraut mit dem Thema. Und sie hat wie dann mir ein Kärtchen geschrieben, mega irgendwie mega schön darauf reagiert und hat mir auch eine Person angegeben, die sie das Gefühl hat, wo ich gut aufgehoben bin, für das Thema zu diskutieren. Ich weiss nicht mehr, ob ich ihr wie gesagt habe, dann, weil ja, das dann sicher, das war meine Strategie, ich habe den Leuten immer gesagt, wie, weißt, ich bin schwul, aber ich weiss, es ist nicht gut, ich will das nicht. Und dann haben natürlich die Leute automatisch eben, mich unterstützt in dem. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich bin schwul und das ist gut so. Mhm. Das weiß ich nicht. Oder? Also, fair enough, ich weiß nicht, was da passiert wäre. Ich habe immer gesagt, ich bin schwul und ich weiß, das ist nicht gut und da muss etwas gehen. Auf jeden Fall, sie hat mir dann einen angegeben, Kinder-, Jugendpsychologe, ja, was der... Sie hat mir dann wie nicht gesagt, ich kann die anders machen. Und mit dem habe ich auch nicht das Gefühl, heute so wie das Ziel war, anders zu machen. Oder mehr so wie, wir schauen das mal an, da sind vielleicht Verletzungen rum und dann kommt das irgendwie schon gut. Das war mal die erste Station gewesen. Und nachher, der beste Freund, den ich gealtet habe, der war mal an einem Vortrag von einer Berner Psychiaterin, genau, wo das sehr klar ist, war, dem Thema. Und sie hat mir dann eine Kassette gegeben von der. Und dann gesagt, oh, super, zu der gange, die kann mich umpolen. Da hatte wirklich so die erste Sitzung gehabt, und sie hat gesagt, kein Problem, nach 3-4 Sitzungen seid ihr heterosexuell.
Das ist Schissdreck.
Also wirklich krass. Und das hat mir ja so Freude gemacht, das hat mir so Hoffnung gemacht. Unglaublich cool. Auf jeden Fall irgendwie die zweite oder dritte Sitzung, wo ich dort auf das Bern gegangen bin, dann war für mich Bern noch weit weg von Studien. Oder? In die Altstadt bin auf Bern, hat sie irgendwie etwas gesagt, ja, sie hat ja mit meiner Mami geredet und bla bla bla, mit meiner Mami geredet. Und so, ah nein, das war ja nicht dir. So wie, hat sie mich verwechselt mit jemand anderem. Mhm. Und das Lustige war, das war für mich einfach fertig. Und gesagt, das bin ich nie mehr gegangen. Weil so, eine, die das nicht im Griff hat, ja, welcher Patient bin ich jetzt? Bin ich jetzt der oder der? Das war für mich so wie Ende Feuer. Mhm. Das war so ein bisschen fertig gewesen. Und dann bin ich über meinen damaligen Arbeitgeber, der auch christlich war, bin ich zum anderen Seelsorger gekommen, der mal geschaut hat, wo sind da die Verletzungen, wo kann man aus dem Rad rauskommen, dass die Verletzungen können gelöst werden, verarbeitet, dass ich dann eben auf Frauen stehe. Das hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich es dann länger mal einfach so ein bisschen einhalten. Und dann bin ich nachher am Schluss noch zum Anfang, dann bin ich mehrere Jahre gegangen, wo wirklich am Anfang schon noch so das Ziel war, ja, wenn man findet, was da verletzt ist und wenn ich richtig ein Mann kann werden, dann geht die Gefühle weg oder verändern sich. Hat dann mit der Zeit aber auch mit der Erfolglosigkeit gesehen hat, geändert, ja, und sonst einfach, dass es halt so bleibt, aber wie können wir damit umgehen, ohne dass wir es leben. Sprich, ja, da über, sag jetzt mal, über 10 Jahre verschiedenste so Formen von Therapie, Seelsorge, von klar, hey, 4 Sitzungen bist du hetero, bis zu viel weniger direkt so Konversionstherapie erlebt. Mhm. Ist aber nie ausgeschrieben gewesen, logisch, als Konversionstherapie. Das ist und gleich das Ziel war schlussendlich gewesen, eine Umpolung. Mhm. Ob ich das freiwillig gemacht habe oder nicht, ist für mich so wie der Punkt, ja, ich bin in diesem Gefüge in diesem sozialen Umfeld, das hört sich. Logisch hätte ich mir gewünscht, dass die Leute wie gesagt haben, hey, das ist im Fall gut so, wie es ist. Irgendwann hätte ich mir das schon auch gewünscht. Auf der anderen Seite, es hat immer solche Leute gehabt. In meinem Umfeld hat es Leute gehabt, aus dem christlichen Umfeld, die mir gesagt haben, hey, das ist im Fall okay. Und das waren für mich natürlich falsche Propheten gewesen. Also das, denen habe ich nicht geglaubt. Ja. Und das waren dann sicher auch die gewesen, die eben vor der Ehe Sex hatten. Das ist ja auch nicht gut. Das sind so die, oder, und das ist für mich, also das, die sind auch in anderen Orten, sind die außerhalb von meinem Regelwerk gewesen. Und das ist ja auch nicht richtige Christ. Also es ist wirklich so ein Mix. Aber ja, das über 10 Jahre sicher erlebt, an mir zu arbeiten, schauen, hey, was ist da nicht gut, warum bin ich so, wie können wir das verändern und gleichzeitig immer zu merken, es verändert sich nicht. Hm. Und das ist wirklich das ständige Ja, aber, Ja, aber, Ja, aber, Ja, aber und nie einfach ein Ja. Hm. Und das hat viel mit mir gemacht, ja.
Steff, du bist so, man sieht dich auf der Kamera, bist so, kannst irgendwie fast nicht ruhig hocken. Das ist auch ein Thema, das dich wahrscheinlich mega, ja, jetzt im Nachhinein mega beschäftigt. Also das sieht man zumindest jetzt aus deiner Körpersprache. Willst du auch etwas noch dazu sagen?
Ja, also es beschäftigt mich sehr aus mehreren Gründen. Ich finde das eine riesen Tragödie, die 10-jährige Leidensgeschichte oder noch mehr. Oder man hätte müssen durchmachen durch eine komische Theologie, durch eine. Ja, ein bisschen habe ich wie Verständnis, dass ich selbst bei der WHO und so Homosexualität noch bis gar nicht allzu langer Zeit irgendwie aus Krankheit ist aufgelistet gewesen und so. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Christen da völlig neben Mainstream sind. Sie waren einfach einmal mehr völlig verspätet. Das ist vielleicht das Hauptproblem. Aber das tut mir wirklich weh. Und es klingt schön, wenn der Matt sagt, ja, ich habe 10 Jahre irgendwie an sich geschafft. Aber das an sich schaffen hat der Matt nicht echt zu einem gesunden Mensch gemacht. Also die psychologischen Herausforderungen und so, sie bis heute. Und dort glaube ich, dass die aber enger auf die Therapie zurückzuführen sind als, ja, das ist ein Mix von verschiedenen Sachen, aber dort ist viel, viel, ich kann es nicht anders sagen, viel Scheiß passiert, wo mir echt leid tut. Für meinen Bruder, für die Matt, aber natürlich auch zu wissen, dass das sehr vielen Menschen genau gleich gegangen ist. tut mir heute echt leid. Und ich war selber Teil des Problems in dieser Zeit, in meinem Denken. Und heute, das ist nicht das andere, warum das mich so schüttelt, sehe ich einfach, dass das so eine gefährliche Theologie ist, wo wir haben, das so quasi ja, 3 Sitzungen und dann ist das gut. Und ich sage, hey, das ist so verantwortungslos, das ist dann auch, schlussendlich auch geistlicher Missbrauch, wenn man den Leuten irgendetwas verspricht und wenn wir nur richtig beten und uns jetzt richtig halten und so und uns genug Mühe geben, dann wird Gott schon oder ja, meistens wird es ja dann auf Gott gemünzt, dass er dann, wenn wir uns Mühe geben und alles richtig machen mit reinem Herz und weiss nicht was auch, dann wird er dann. Und das ist so ein Missbrauch, weil so viele Menschen das anders erlebt haben. Mhm. Also stimmt das irgendwo nicht. Und das tut mir sehr leid.
Mhm. Und ich finde es so verrückt, dass du hast jetzt gesagt, ist jetzt irgendwie eine Verletzung genommen oder so. Und ihr seid in der gleichen Familie aufgewachsen. Ihr habt gesagt, ihr habt eigentlich eine gute, schöne, behütete Kindheit gehabt. Und wenn jetzt bei dir Verletzungen rum gewesen wären, dann hat doch der Steff das irgendwie auch müssen mitbekommen. Also da hat er ja auch irgendwie Verletzungen davon getragen. Aber bei ihm ist ja ein komplett anderer Output. Also es macht keinen Sinn. Also ich habe wie irgendwie den Eindruck, das ist dir ein Trauma aufgeschwätzt worden, das gar nicht rum war. Sondern du bist einfach, hast halt eine andere Orientierung, that's it. Aber es ist weder irgendwie durch irgendwie einen schlimmen Verlust oder irgendetwas entstanden, sondern du bist einfach so geschaffen worden. Das ist einfach bei dir so gewesen.
Mhm. Absolut, ja. Und was für mich, das, was du vorher diskutiert hast, für mich auch noch durch den Kopf gegangen ist, wie aber zum Teil auch scheinheilig, wie das Ganze war. Für mich war es immer klar, aber das darf nicht sein und du darfst keine sexuelle Beziehung leben zu einem Mann. So also gute, tiefe Freundschaft, das ist okay, platonisch, aber sexuelle Beziehung darfst du nicht haben. Und das ist wirklich so, beim letzten Therapeuten, den ich lange war, ist für mich, dort ist ganz viel, glaube rückblickend aber auch kaputt gemacht worden, wo nachhaltig für mich schädlich ist. Ist so ein Ausrutsch, wenn du mal etwas hast mit einem Mann, da kann man um Vergebung bitten. Das ist wie so, ja, das ist nicht so toll, aber hey, wir machen ja alle Fehler, wir sind alle Sünder, da kann man um Vergebung bitten. Eine Beziehung mit einem Mann eingehen, ist etwas anderes, das ist der bewusste Entscheid für das Leben in der Sünde. Und zu was führt das? Das führt dazu, dass, na okay, aus Rutscher kann man vergeben. Aber ja, nichts Verbindliches. Weil verbindlich ist Entscheid für die Sünde. Etwas Lockeres, ein Ausrutscher, das ist okay, das kann man vergeben. Und das finde ich tragisch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für mich heute die Herausforderung ist, in meiner Beziehung, wo ich ganz stark das Thema so die Bindungsangst spüre. Ich merke, das ist für mich, ich glaube, wirklich so in diesem Unterbewusstsein ist immer so wie, hey, aber das ist jetzt fix, das ist jetzt eine feste Beziehung, obwohl ich nicht spüre, irgendwie, das ist falsch. Und gleich ist das einfach so lange immer wieder, hey, eine Beziehung darf nicht sein, eine Beziehung darf nicht sein, eine Beziehung darf nicht sein. Und jetzt ist es eine Beziehung und so. Das ist eine echte Herausforderung.
Du wirst eigentlich so wie eine Beziehungsunfähigkeit rein therapiert. Das ist ja völlig abstrus.
Und das finde ich, wirklich so, die Liebe darfst nicht das, wo Jesus so viel darüber geredet hat, die Liebe, das darfst du nicht leben.
Ja, und ich finde es krass, ich habe eine andere Geschichte natürlich, aber so bei mir war es halt so, dass es gibt den einen Mann, den Gott für mich bestimmt hat. Und ich habe natürlich in jeder Beziehung immer das Gefühl gehabt, ja, wenn er jetzt das nicht ist. Und habe mich darum irgendwie auch nie richtig können darauf einlassen. Es ist ein ähnliches Gefühl von, bin nie ganz sicher. Es ist nie ganz, ich muss ja jetzt das hören, ich muss das doch jetzt wissen. Und es ist doch jetzt eine Entscheidung. Und ich, also es ist so, den Druck, den habe ich so lange auf mir gespürt. Und ich glaube, das ist noch so wie die Intensität noch mal 100 in deinem Fall. Und das ist also nur schon bei mir. Das hat mich mega lang beschäftigt. Ja, krass.
Und das ist natürlich auch schon das, was ich auch gespürt habe. Ich habe von dem leisligen, grossen Knall geredet, wo ich wirklich erlebt habe, wo ich meinen ersten Freund hatte. Und ich sagte, komm, jetzt probieren wir das halt. Das war im 2006. Dann die Gemeinde, die war gegründet, die Studie. Ich habe dort Sonntag für Sonntag Musik gemacht. Und irgendwann habe ich dann berührt, wie gesagt, dass ich Freunde habe. Von dann an habe ich nicht mehr Musik gemacht in dieser Gemeinde. Also Worship war fertig. Und ich weiß nicht, wie das rauskommt, der Steff dann gesagt hat, ja, aber dann kannst du das nicht mehr. Ich glaube, wir haben vorher schon viel darüber diskutiert, falls so wäre. Dann ging das nicht mehr, wie du das vorher so gesagt hast, oder? Dann ging das alles gar nicht mehr. Und ich glaube, als es dann einfach so war, ist das ja auch nicht mehr gegangen.
Ja, ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung, aber oder der zweite Teil stimmt auch. Ich habe irgendwie wie das Gefühl, es ist so eine, das macht mich immer noch traurig, es war so ein Sommeranlass gewesen, noch beim Schützenhaus zu studieren, und es ist wie klar gewesen, du entscheidest dich jetzt nicht mehr Teil davon zu sein. Aber natürlich, wir haben genug darüber geredet und das Setting ist wie klar gewesen, und wir wären noch nicht parat gewesen, dass du weitergespielt hättest, aber ich glaube, du hast von dir aus, wie gesagt, so habe ich es auch in Erinnerung, mit dieser Sommerpause wird ich mich für etwas entscheiden, was ich nachher nicht mehr hier mitmachen kann.
Genau, das ist, ich glaube, aufgrund von der Diskussion, die wir vorher hatten, habe ich gedacht, dass ich, also wahrscheinlich so wie lieber selber, okay, dann weiss ich, hat es ja eh keinen Platz und dann tschüss zusammen. Genau, aber für mich, also im Nachhinein wirklich so wie, hey, ja, ich habe wegen dem keinen Platz mehr. Und in der Kirche von meinem Bruder. Und das ist halt schon noch so ein weiterer Ding. Oder der dich das Leben lang immer zu dir geschaut hat und geschaut hat, dass es dir gut geht und dich nachgezogen hat mit Jungs in diesem, jenem und zeben. In der Kirche, wo der Rest der Familie ist, geht es nicht mehr. Das ist ja nicht schön gewesen.
Und eben einmal mehr wieder so, es war schon deine Entscheidung gewesen, aber wie fest ist es deine Entscheidung? Also das finde ich ganz ja, noch irgendwie wichtig auseinanderzubändeln, auch wenn Menschen so Therapien machen und, oder Leute sagen, ja, wir bieten es an, aber die Leute kommen ja. Die Frage nach, wie freiwillig ist denn die Freiwilligkeit? Oder wie gross ist der soziale Druck?
Und es hat mich dann nachher auch komplett ausgeständelt, und ich eben den ersten Freund, ich weiß nicht, ob das, ist das eigentlich, das ist vielleicht im, eben 2006 habe ich im Kopf, wo ich dann auch den ersten Freund hatte und ich gemerkt habe, aber das geht nicht, das darf nicht, und ich habe mich verstecken, der ist mich besuchen, im gleichen Quartier gewohnt wie mein Bruder, und mega schwierig, und irgendwann habe ich es dann den Eltern gesagt, hey, ich habe einen Freund, aber ich weiss, das tut mir nicht gut und ich muss mich trennen. Sprich, ich habe es wieder gesagt mit dem Zusatz, ich weiss, das ist nicht gut und ich muss mich trennen. Ich habe immer gerade geschaut, dass ich wieder eine positive Reaktion bekomme und nicht eine negative. Oder die Leute haben dann positiv darauf reagiert, weil ich weiss, das ist nicht gut. Und ich weiss noch, dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann musst du das beenden, weißt, wenn es dir nicht gut tut. Und das habe ich dann, wir sind in 3 Monaten zusammen gewesen, sind meine Eltern mit mir auf Bern gefahren. Ich habe mit ihm abgemacht auf der grossen Schanze. bei den Eltern aus dem Auto auf die grosse Schanze, habe mit ihm Schluss gemacht und er heulend zurück zu den Eltern ins Auto wieder heim.
Okay, das habe ich gar nicht gekannt.
Oder? Und das ist wirklich so.
Das ist so traurig.
Für ihn aus dem Nichts raus. Und er das Einzige, was er mir geschrieben hat, noch so ein SMS, nicht WhatsApp. Das hat ihm wahrscheinlich noch 20 Rappen gekostet. Ein SMS geschrieben, wo er einfach drinnen schreibt: Matt, du bist so ein wunderbarer Mensch.
Oh.
Ich habe jetzt gerade Schluss gemacht und das ist das, was er schreibt. Und das ist so. Barang, oder? Mm. Ja. Ja, es war nicht der Mann für das Leben gewesen. Fair enough. Aber das Erlebnis ist auch dort wieder einfach schlimm gewesen. Hätte auch dazu geführt, dass in diesem Jahr, irgendwie 2-3 Monate später, bin ich dann für 3 Monate in eine Klinik gegangen, weil ich einfach das Ganze nicht mehr können tragen. Ja.
Ja, das ist, also, es ist gerade mega tief und ich weiß auch irgendwie gar nicht recht, was sagen. Ich höre einfach so Geschichten immer wieder und ich finde es wahnsinnig traurig und es ist so bedrohlich auch. Es ist so schwer.
Mhm.
Und ja, mich würde es jetzt wie noch ein bisschen vom Steff wundern. Bei Matt ist so viel passiert und hat sich dann irgendwie auch müssen so ein bisschen rausbeindeln aus dem allem. Was ist denn bei dir passiert? Also irgendwie offensichtlich hast du heute eine andere Ausgangslage oder eine andere Sicht auf das Thema.
Ja, also es ist noch viel passiert in dieser ganzen Zeit. Und es ist, wie, ich glaube, auch nötig, dass der Matt für sich einen Weg gegangen ist. Ist irgendwann auch aus der Studie weggezogen und nicht mehr so den Kontakt zu der Gemeinde und all das. Aber ich glaube, es war lange halt immer noch wie gewesen, auch wenn er in einer anderen Gemeinde noch Musik gemacht hat und so, dass es wie echt immer noch für dich auch so wie der Weg war. Aber ja, gut ist es ja eigentlich nicht und gewünscht hätte ich mir immer noch echt etwas anderes.
Mhm.
Vielleicht musst du zuerst erzählen, wie du nachher dazu gekommen bist, dass du ein Ja hast gehabt, weil das für mein Ja zur ganzen Thematik ist dann echt das Ja, das der Matt bekommen hat, sehr, sehr entscheidend gewesen.
Das ist echt noch schön. Ich, wo ich den Eindruck habe, bin mir dir in Anführungszeichen hinten nachgelaufen. Bei diesem entscheidenden Ja bist du dann mir hinten nachgelaufen. Das ist eigentlich schön.
Ja,
das ist
wirklich schön. Halten wir fest.
Genau. Nicht du, für mich ist. Aber es gibt verschiedene Podcasts und im Fernsehen, wo ich euch darüber erzähle. Story short. Ich habe im 2009 meinen Job verloren und habe überlegt, was mache ich. Und da hatte ich so den Eindruck, gehabt, Gott redet zu mir, dass ich so eine Musik-Jüngerschaftsschule mache. Ich wollte so Hillsong auf Australien, die haben mich nicht genommen, weil ich schwul bin. Dann wollte ich auf Amerika, die haben mich auch nicht genommen, weil ich schwul bin. Und dann bin ich schlussendlich im Appenzellerland bei Daniel Wiesler in der AMS gelandet. Genau, ich schon träumt da in Australien.
Ja, nachher so, im Appenzell.
Genau, dann gehe ich ins Appenzell. Das ist ja auch fast Ausland. Entschuldigung, alle Appenzellerinnen, die zuhören. Es war wunderschön, mal zu Hause mit Blick auf den Bodensee. Und lustig, der Brütsch hat gesagt, ja, ich hatte schon vor 10 Jahren bei der Gründung von dieser Schule gesagt, das wäre etwas für dich. Mhm. Aber dann hast du nicht wollen. Also, genau. Ich bin dann schlussendlich dort gelandet, wo mich vielleicht Gott schon 10 Jahre vorher hätte wollen, respektive, dann wäre der Weg sicher ein anderer gewesen. Mhm. In dieser Schule habe ich für mich, wie gesagt, hey Gott, und jetzt tue ich mich ein Jahr für dich investieren. Und wirklich, das ist das Jahr von der Veränderung, von der Heilung. Und es haben Leute für mich gebetet und an mich gedacht und. Und Gott hat anders zu mir geredet. Und ich wollte das zuerst nicht wahrhaben. Ich habe immer mehr ein Ja bekommen für das, was ich bin. Mit der Homosexualität. Und mit Daniel Wiesler immer mehr die Sachen auseinandergenommen. Und er war früher auch der Meinung, ja, das ist völlig okay, wenn du schwul oder lesbisch bist, da kann man ja etwas machen.
Mhm.
So wie, nicht verurteilt, aber ja, da kann man etwas machen. Und bei mir hat er gesagt, ja, aber das kann ja nicht sein. Und dann haben wir wirklich, anstatt Gitarrenunterricht bei ihm, haben wir wirklich die Bibel auseinandergenommen. Wir haben Bücher angeschaut und so weiter. Und ich bin immer mehr zu dem Punkt gekommen, hey, Gott, die verschiedenen Träume, immer wieder habe ich einfach wie gespürt, hey, ich darf so sein. Und das habe ich natürlich zuerst nicht verwahrt, so wie, ich komme hier aus einem anderen Grund daher. Ich will Veränderung in die andere Richtung und nicht in die Veränderung, dass ich spüre, es ist okay. Und irgendwie bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich von Gott gerufen werde, so eine Schule zu machen. Zu einem Ort werde ich abgelehnt, wo ich schwul bin. Am dritten Ort im Appenzellerland werde ich aufgenommen. Es gibt Leute, die für mich beten. Und jetzt höre ich Gott so, als sagt er, es ist okay. Mhm. Wenn das nicht Gott ist, wenn das einfach ich selber bin, dann habe ich eh verloren. Dann komme ich eh nicht mehr raus mit dem Gottesbild. Also nachdem, wie der Weg gelaufen ist, habe ich gesagt, okay, und dann muss ich das jetzt so ernst nehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, das kann ja, wenn das nicht Gott ist, oder wenn das Gott ist, dann muss ich das jetzt so ernst nehmen, auch wenn es in eine andere Richtung geht, als ich das eigentlich gedacht habe. Auf jeden Fall, so habe ich den Frieden bekommen über die Homosexualität. Ich merke, es ist gut und ja, ich darf das auch sein und leben. Und ja, das ist halt der Punkt gekommen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Bruder, Family, und das ist ja so.
Ja, ich habe die Erinnerung, dass du uns zu dir dann aber schnell
auf Altenhausen eingeladen hast.
Nein, ja gut, mal die Sachen, vielleicht schon, für mich ist es sehr, sehr, nein, es ist, ich habe ein Bild, wo du schon zu Bern in der Wohnung gewesen bist und vielleicht auch Beziehung gehabt hast. Und uns ja, aber zum Essen hat, eingeladen hast.
Das hat wie zwei Schritte gehabt. Ich habe so zuerst mal gesagt, in meiner Erinnerung ist es so, wie ich euch informiert habe, hey, schau, es ist ja so, und es kann sein, dass ich also jetzt irgendwann einen Freund habe. Ich glaube, ich habe das zuerst einfach mal so gesagt. Aber
ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wenn und wo das Wald zu Hause sind, wir die auch mal besuchen, das ist schon so, aber und du hast mich mal noch Überraschungsbesuch zum YouTube-Konzert, glaube aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir dann über die Sachen geredet hätten. Aber auf jeden Fall war es nicht so der Moment gewesen, wo der Matt mir oder uns bringen und mir offenbart, meine Frau, und mir offenbart hat. Und für mich ist ich war sehr herausgefordert gewesen nachher, weil ich gemerkt habe, entweder haben wir da nicht mehr den gleichen Gott, oder wenn unser Gott, mein Bruder, ein Okay gibt, ja, wer bin ich, dass ich mich gegen Gott stelle. So. Und dann hat das bei mir, bei uns auch einen Denkprozess in Bewegung gesetzt mit entsprechender Literatur und Podcasts, so, wo ich, ja, dort bin ich glaube noch fast weiter gegangen als der Matt, haben wir dann irgendwie mal herausgefunden, dass ich wie immer das Gefühl hatte, ich wollte nicht ein billiges Ja zur Thematik. Entweder bleibe ich bei meinem Nein, oder ich komme wirklich zum Schluss, dass ich sage, es ist gut. Und nicht irgendwie, es ist gut, weil ja die anderen auch ein bisschen in Sünde leben oder irgend so etwas. Sondern nein, dann ist es auch eine Schöpfungsvariante von Gott. Und dann das ist es gut. Und dann werde ich zum Beispiel auch mir dann zumal Timeout-Weekend für Bar anboten. Und dann habe ich wirklich so überlegt, ja, wäre ich auch bereit, ein homosexuell Lebenspaar dabei zu haben. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, hey, unbedingt, wer sind wir, dass wir wie sagen, diese Menschen bekommen keine Unterstützung. Sie hat das vielleicht erst recht auch nötig, weil sie vielen Orten abgelehnt zurückgewiesen werden und so. Ja, und dann hat es schon das ein oder andere gute Buch gegeben und natürlich im Sigi Zimmer sein Vortrag, wo so viele auch gelost haben und weitergegeben haben, wo unser Missdenken in Bewegung gebracht hat.
Und das ist lustig, und da unterscheiden wir uns komplett. Für mich ist das wirklich so, wie ich habe das wie gespürt und wirklich das Gefühl gehabt, ja, so ist es. Mhm. Und dann ist das wie für mich wie klar gewesen. In meinem Hinterkopf logisch immer noch diese Angst, aber was, wenn das nicht stimmt, was, wenn du das falsch gespürt hast und auf das Mal. Und gleich einfach gesagt, hey, ich habe das irgendwie immer mehr können, wie ein bisschen zurückgelassen. Hatte auch in einer Gemeinde noch Worship gemacht, bis ich einen Freund hatte, respektive, als ich mit einem Freund zusammengezügelt bin, schlussendlich, dann bin ich rausgekickt worden, und dann geht es nicht mehr. Vorher habe ich noch Dörfer spielen, wo wir nicht zusammen gewohnt sind, aber mit dem Zusammenleben habe ich nicht mehr dürfen, in der Worship-Band spielen. Und für mich ist es wie so, ich habe mich ich habe dann nicht Bücher gelesen oder Podcasts gehört wie der Brütsch. Für mich, ich habe mich von solchen Sachen eigentlich ferngehalten. Und da ist immer noch die Angst mitgeschwungen, was, wenn ich auf einmal Sachen höre oder so, die ich nicht höre. Das hat immer alles ist so nach gewesen, von wieder verletzt zu sein oder so. Und ich habe mich da einfach daraus genommen. Andere eben lesen, verteufeln sich in Bücher und so. Und für mich war es so wie, es war ein Gefühl gewesen, es war Bauch gewesen, Herz und es ist langsam auch so ein bisschen in den Kopf aufgegangen. Und der Brütsch ist dort sicher der andere Weg gegangen, wo eben auch mit Büchern, Literatur. Und ich habe gerade irgendwie letztes Jahr ein sehr intensives Jahr gehabt auch. Und das Jahr wie auch noch, wo ich so gemerkt habe, shit, mein Brütsch ist in diesem Thema ja viel weiter als ich. Ich war einfach. Und mein Brütsch ist der Weg vom Progressiven, ist der wie aktiv gegangen. Und ich habe so gemerkt, hey shit, mein Brütsch ist zumindest im Denken viel offener und weiter irgendwie als ich. Hm. Aus Überzeugung. Ich zwar vielleicht auch, aber immer noch so mit dem oh, aber ich lebe da so ein bisschen, nicht so konform. Und mein Brütsch einfach so und so ist. Und das hat mich immer noch krass gedacht. Ich merke, der hat mich da krass auf der Überholspur überholt und mit einer anderen Festigkeit. Und dann habe ich auch angefangen, eben Sigi Zimmer und Hossa Talk und so Sachen zu hören. Und für mich eröffnet sich eine neue Welt. Mm. Das ist unglaublich. Wo ich so wie eben irgendwie auch noch wie höre, dass vieles einfach wie hey, ja, man, das ist im Fall okay und du darfst. Und so ein schlechter Mensch bist du im Fall gleich auch nicht. Mm. Oder? Und das, ja, bin ich mega dankbar für die Entwicklung, die ich in meinen Mit-40er darf machen.
Ja, für mich ist halt dann so ein Punkt gewesen, wo ich, an dem kann man es vielleicht ein bisschen messen, was bei mir abgegangen ist, wo ich gesagt habe, ja, ich will nicht einfach, weil es mein Brütsch ist, sagen, ja, es ist gut. Eben vielleicht nicht so nur ein Gefühl, sondern ich wollte auch als Pfarrer zum Punkt kommen, auch wenn der Matt vielleicht dann nicht in unserer Gemeinde war, ist aber dann zum Glück nachher gleich wieder zurückgekommen, weil er am anderen Ort nicht willkommen war. Aber dass ich, für mich, wie gesagt, ich wollte so weit ein Ja haben, dass ich auch bereit wäre, ein homosexuelles Pärchen zu trauen. Mhm. Das war so für mich der Punkt gewesen, entweder finde ich zu dem ein Ja, oder sonst ist es nur ein billiges Ja.
Du hast ein bisschen auch Theologie dahinter noch wollen. Also wie so als Werkzeug nutzen, um das irgendwie zu beweisen oder zu untermauern oder so. Ja, ja. Mega, mega spannend. Ich mag mich an eine Situation erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das vor zwei, drei Jahren war, Matt, wo du an der Bezirksversammlung von der Kirche anders, wo der Steff und ich dabei sind.
Ist das letztes Jahr gewesen?
Ich habe das Gefühl, das ist schon länger
her. Yeah, time is running.
Ja,
ich hatte Krücke.
Du hast Krücke gehabt. Ja, stimmt. Und du hast gesungen. Und es ist so, du bist nur mit der Gitarre und deine Stimme und in dieser alten Kapelle zu Lies. Und das ist so, oder ich weiß nicht, ob es nicht mehr... Nein, es war Solothurn. Und einfach so, das hat mich so gepackt in dem Moment, weil ich gedacht habe, das war so lange nicht möglich gewesen, dass Menschen abgelehnt werden aufgrund von irgendetwas und darum nicht dürfen singen, darum nicht dürfen vorstehen, darum nicht dürfen quasi erzählen von dem, was sie glauben. Und dass es dann so möglich war. Und ich weiss nicht einmal mehr, was wir gesungen haben. Es war eigentlich wie völlig zweitrangig. Es war einfach so das Bild gewesen, von du stehst dort vorne und du singst. Das hat mich so mega berührt dort.
Da bekomme ich die Hühnerhaut, wenn du das erzählst. Ja. Für mich ist noch so ein Punkt, den haben wir rausgelassen, den ich aber irgendwie auch noch wichtig finde. In meinem ganzen Suchen nach Heilung, nach Konversion zum Heteromensch, bin ich auch, ich würde sagen, um die 20 Jahre irgendwie so zu tun gewesen, einem Heilungsgottesdienst. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Erich Reber, gell, Steffen? Mhm. Der Käse, Erich Reber. Mhm. Der Kollege, der, in den ich verliebt war, der hat mir dann immer so Zeug mitgeschleppt. Und dann bin ich dort vorgegangen. der Halle 21, da bin ich viel gewesen, schon Rollorama, Partys, Konzerte, cool. Das war so ein Heilungsgottesdienst gewesen. Und den Erich Reber, den habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Erscheinung von einem Mann. Und das hat mich beeindruckt. Und dann dachte ich, das ist der Moment, wo er so heilig und Prophetie, da gehen wir. Dann bin ich mit dem in so ein Räumchen. Und dann ist noch ein Dolmetscher mitgekommen, das hat mir noch cool gedacht, da sind wir zu zweit mit jemandem in so einen Raum hineingegangen. Ein Dolmetscher wegen dem Zungengebet. Ja. Und dann habe ich ihm so gesagt, eben, ich sei homosexuell und ich möchte das nicht sein und ich möchte da geheilt werden. Und ich habe den Menschen das erste Mal gesehen, er hat mich das erste Mal gesehen, und er betet den und Zunge gebetet und der andere hat übersetzt und ich weiß nicht, was sie da alles betet haben. Auf jeden Fall, er sagt dann zu mir, schau Matt, fragt er mich so, du spielst Gitarre, du singst, du spielst noch andere Instrumente, langsam aber sicher wird es so ein bisschen creepy, oder? Wer bist du? Wirklich so, hat er Sachen einfach erzählt von mir, was ich mache, die einfach im Gott aufgezeigt haben. Dann hat er gesagt, Vergleich mit dem König David, so verschiedene paar Sachen. Und wie er mich sieht, wie ich mit meiner Musik Menschen glücklich mache. Mhm. Und das ist für mich so, wie ich mit meiner Musik Menschen glücklich mache. Und dann hat er gesagt, und zum Thema Homosexualität sieht er nichts.
Ah ja, da geht's.
Für mich mega spannend. Dann ist natürlich wie klar gewesen, oh, cool, Worship, ja, dann schon in der Jugendgruppe immer mal ein bisschen Gitarre gespielt und gesungen und in verschiedenen Bands so gespielt, also Musik war für mich ein riesen Thema. Das war am Samstagabend, am Sonntagmorgen zu Bio im EGW, wollte ich eigentlich Zeugnis geben, dass ich geheilt wurde bevor Homosexualität. Warum? Weil er hat ja nichts gesehen zum Thema Homosexualität. Ja. Sprich,
muss es weg sein?
Es ist weg.
Ja.
Oder ich bin es gar nicht. Und erst später, ich habe ihm 10 Jahre später mal angerufen und die Situation erlebt. Und, ja, was heisst das? Ich habe nichts gesehen. Dann hat er mir auch gesagt, ja, vielleicht hat mir Gott einfach nichts dazu gesagt, weil es nichts dazu zu sagen gibt.
Hm.
Oder das für ihn wie, logisch hat er ihm gewünscht, dass Gott sagt mir, das ist gut. Aber wieso? Ja. Es kann bedeuten, er sagt mir nichts dazu, wie zum Hetero sagt er auch nicht, ja, gesehen, du bist hetero. Also, und für mich, jetzt wieder den Bogen zurück zu dem, was du erlebt hast. Ich darf heute als schwullebender Mensch darf ich Worship machen, darf ich Musik machen, darf ich im Rahmen von einer Bern Pride, einem Pride-Gottesdienst in einer grossen Kirche, darf ich Musik machen und singen und Gott Menschen irgendwie so vielleicht zu Gott führen oder wie zeigen, wie ich Gott empfalte in den Liedern und so weiter und so fort. Und das tut mir wahnsinnig gut. Und ich wirklich, da bekomme ich selber alle Hühnerhaut und ich merke, und genau jetzt bin ich eigentlich dort, was Erich eben dann gesagt hat. Weil jetzt, wenn ich Worship mache, wenn ich vorne bin, ist das, was ich singe, ist wie, es ist echt, weil es gibt Lieder heute, die sagen, die kann ich nicht singen, da kann ich nicht dahinter stehen und danke um andere Möglichkeiten. Die schreien mir zu tiefst aus der Seele und ich glaube, das ist etwas, was man heute gehört und gespürt. Ja.
Schön. Ja, und das ist auch etwas, was wir im Januar spüren und hören können, wo du wirst Musik machen an der Konferenz Bund Glauben, oder? Machst du Musik?
Das wissen wir noch nicht.
Ich glaube eben nicht.
Oder auch nicht.
Ah, wirklich?
Nein, dann, weißt du,
aber du bist dabei, sicher?
Dann holt der Brüder Profis.
Aha, dann nimmt er nicht den kleinen Brüder.
Wahrscheinlich, am Sonntag wirst du wahrscheinlich Musik machen beim Abschluss Gottesdienst.
Im Gottesdienst, genau.
Was noch gibt. Aber die Konferenz selber, seid ihr zusammen, Sarah und Matt, in der Talkrunde
also,
dabei. Genau.
Ja. So ist es. Genau. Auf jeden Fall, dort sieht man und hört man dich. Und auch der Steff. Steff, magst du noch irgendwie ein bisschen als Abschluss noch etwas zu dem sagen? Weil das ist wie so, für mich schlägt sich jetzt dort so ein bisschen der Bogen irgendwie von eurer Geschichte in diesem Bund Glauben, wo irgendwie, ja, ihr euch beide haben müssen auch hart erkämpfen, dass man bunt glauben kann, dass man anders glauben kann. Und vielleicht so ein bisschen, was ist das, was machen wir dort, was ist das Ziel von dieser Konferenz?
Ja, wenn ich darf, würde ich schnell ein bisschen ausholen. Ich habe hier im GMS, also haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass wir immer mehr Menschen wirklich anziehen, die progressiv, glaubend, weitglaubend unterwegs sind. Wir stehen als GMS für eine weite Theologie in frischen Formen. Und das fährt wirklich auf den Kreisen ziehen, bis hin zu, dass Leute sagen, ja, das ist die einzige Kirche, die ich hier in der Region kenne, die wirklich so eine weite Theologie hat und gleichzeitig ansprechende, frische Formen. Und es war gut vor einem Jahr, wo es so an einem Sonntag einfach bretschvoll war hier. Wir haben nicht sehr ein grosses Lokal und da sind plötzlich so viele Leute gekommen. Und am freien Tag bin ich in der Aare am Baden und habe plötzlich das Gefühl gehabt, hey, wenn das auf Erfüllung geht, dass wir Menschen dürfen anziehen dürfen, die keine Heimat mehr haben, weil sie mit ihren Zweifeln und mit ihren Anfragen in anderen Gemeinden keinen Platz mehr finden, dann lass uns doch eine Konferenz organisieren, für das, noch ein bisschen, das Thema noch etwas grösser zu machen. Und jetzt dieses Jahr werden wir 25-jährig aus GMS mit unserem Gemeindeprojekt. Und dann habe ich eben genau dort beim Bad das Gefühl gehabt, ja, Christina Bruderek, die würde genau passen für so ein Format und auch kombiniert zu unserem Jubiläum so. Und jetzt ist es so, dass wir im Januar, 18. Januar, die Konferenz können machen hier in Studen bei Biel zu Bund Glauben, wo viel tatsächlich mit der Geschichte zu tun hat, wo wir gegangen sind. Ich merke immer wieder in Gesprächen, dass das Thema Homosexualität so wie ein Flaschenhals ist, wo Menschen auf ein Strugglen beim Thema Homosexualität, dass das nicht mehr aufgeht, so wie sie es irgendwie mal evangelikal gelehrt haben. Und wenn du dort durch bist, kommen ganz andere Themen auch noch. Was heisst Liebe von Gott? Was heisst Himmel und Hölle? Und Sachen, wo plötzlich merkst, das ganze Gottesbild verändert sich, das ganze Bibelverständnis ändert sich. Und dem möchten wir Plattform geben. Hier ist Platz für alle, ist es das Thema von der Christina Bruderek, das ist uns sehr wichtig. Dann werden wir Erfahrungsberichte haben von ein paar spannenden Personen, die aus verschiedenen Ecken kommen. Der Lukas Amstutz von Bienenberg wird mehr noch so die Frage, ja, was heisst das jetzt, postevangelikal glauben? Wie kann das aussehen? Und in der letzten Session haben wir vor, dass so das versöhnt eigentlich so ein bisschen das, was wir jetzt erlebt haben in diesem Talk, das noch zur Sprache bringen. Weil ich glaube, es sind ganz viele Verletzungen um von Menschen, die vielleicht eben ein bisschen anders sind oder die mit ihren Zweifeln nicht Platz haben oder wegen ihrer sexuellen Orientierung. Dass wir dort auch Wege aufzeigen oder finden, um mutig vorwärts zu stolpern und versöhnt zu sein in dem Ganzen. Das ist so das, was wir möchten, ein Glauben, der in die Weite führt und diesen Menschen einen Platz geben. Wir haben für unseren Flyer so ein Regenbogenbänkchen gewählt, wo wir gewusst haben, mit dem werden wir provozieren. Und wir haben es tatsächlich mehrmals erlebt, dass wir aus Werbekunden abgelehnt worden sind, weil das so in diesen Regenbogenfarben daherkommt. Es ist nicht eine Regenbogenkonferenz, aber wir haben bewusst uns dafür entschieden, das zu wählen, bunt glauben, weil es ja einfach auch gepasst. Weil wir auch gewusst haben, oder trotzdem, dass wir gewusst haben, dass es wird provozieren. Und heute bin ich eigentlich umso dankbarer, dass wir gesagt haben, wir machen das, weil wir den Menschen, die sich unter einem Regenbogen versammeln, wollen eine Stimme geben, wollen einen Platz geben und hoffen, dass viel Schwule und viel Heteros werden an diesem Tag und viel Lesbische werden da sein und einfach ja, wir eine bunte Gruppe werden sein, die sich von dem Gott oder von Gott und von anderen Menschen inspirieren für ein Leben und ein Glauben, das in die Weite führt.
Mega schön. Ich freue mich.
Ich finde es so krass, wenn man jetzt unsere Geschichte anschaut, wie ich habe mich irgendwie so mit meinem Bruder geoutet, so aus Teenie, mit dem Wissen, hey, irgendwie, das geht nicht, wir müssen einen Weg finden. Und heute macht mein Grossbruder, der Jungs gegründet hat, der Kirche gegründet hat und so weiter und so fort, der mich mitgeschleift hat, eine jenste Konferenz auf Amerika, auf Deutschland. Und ich habe immer das Gefühl, ja, das ist schon cool. Und gleich habe ich immer so wie ein bisschen zu spüren, ja, aber irgendwie, im ganzen Sinne darf ich gleich nicht so sein, wie ich bin. Und jetzt organisiert er selber eine Konferenz und eigentlich mit Themen, wo ich sage, oh, jetzt laufe ich gerne wieder meinem Bruder hängen nach. Oder so wie, wirklich so wie, boah, jetzt glaube ich, jetzt haben wir uns gefunden. Mhm. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Ja,
ja, und auch so symbolhaft daheim in Studen, wo wir aufgewachsen sind, das ist irgendwie auch noch so ein schönes Bild. Ich freue mich mega fest drauf. Und ich finde, an dieser Stelle möchte ich euch auch beiden ein grosses Danke aussprechen. Das ist immer so, das sind so Themen, die nicht einfach sind. Man hat einerseits für dich als Mensch, der durch das alles betroffen ist, auch eben halt Verletzungen erfahren hat, traumatisiert worden ist auch. Und sich da anstellen und das so offen sagen und so deutlich darüber reden und so verletzlich sich zeigen, das ist extrem wertvoll und ich glaube für einerseits die queere Community, aber auch für alle Heteros, die sich mit dem beschäftigt, einfach so wertvoll, dass du das machst und dass du so mutig bist. Ein grosses Danke.
Und, bitte, danke schön.
Und am Steff auch, das ist die andere Seite. Es gibt Menschen, die dich und andere verletzt haben, die Unrecht da haben. Ich höre da auf beide Seiten ein bisschen und ich weiss, wie sich auf beide Seiten so ein bisschen anfühlen. Und das ist auch von deiner Seite, Steff. Das ist, braucht auch Mut, zum Anstehen und zu sagen, hey, ich habe Fehler gemacht, ich habe dir Unrecht da, ich habe dich verletzt und ich will es besser machen. Und ich gründe jetzt so eine Konferenz und mache das irgendwie bunt und versuche, möglichst viele Leute jetzt mitzunehmen auf dem Weg. Also auch danken an dieser Stelle an dich.
Ja. Sehr gerne.
Und alle die, die jetzt zuhören und lustig geworden sind, die zwei Brüder kennenzulernen, persönlich, und an dieser Konferenz dabei zu sein oder mal auf Studien zu gehen, ins GMS. Ich verlinke alles unten dran. Auch Matt, seine ganzen Sachen, die man schauen kann. Oder wenn man sogar vielleicht Lust hat, bei dir irgendwie ein Coaching oder so zu buchen. Du gibst ja da auch Privatunterricht, gell?
Genau.
Und das tue ich alles in die Shownotes rein. Und freue mich an dieser Stelle einfach mega fest, euch spätestens im Januar dann zu Studien zu sehen. Und jetzt weiss ich nicht, gibt es noch ein letztes Wort oder habt ihr noch irgendetwas auf dem Herz? Und sonst würde ich dann an dieser Stelle ein Schlusswort sprechen.
Also hörst du es jetzt rein noch zu der Konferenz? Ich hoffe, der Podcast kommt noch im Oktober raus, ja. Das weiss ich gar nicht. Einfach alle, die gerne ein bisschen Geld sparen, bis Ende Oktober ist es noch günstiger, um sich über bund-glauben.ch anmelden. Aber das schreibst du dir alles auch noch her. Aber für die, die nur hören können und nicht lesen, finde ich auch noch hilfreich. Genau. Und sonst, ja, einfach gehen wir doch mutig vorwärts. Ich glaube, dass der Gott viel mehr für uns parat hat, als unser enge Denken, egal von wo, von wem wo wir geprägt worden sind. Mutiges Leben entdecken und in dem innen die Liebe und die göttliche Energie zu erfahren. Das wünsche ich allen, die zuhören. Egal welches Thema, das dich beschäftigt.
Für mich ist es so, wie einmal mehr Gottes Wege sind unergründlich. Also für mich ist es so, wie unsere Story, unsere Geschichte, ich hätte mir das nie vorstellen oder ausmalen was für eine Wendung, die das nimmt. Und ich finde das einfach wunderschön, ich kann darauf vertrauen, hey, irgendwie kommt Gott hat es im Griff.
Danke vielmals und alles Gute und ganz christlich ausgedrückt, Gott mit euch.
Merci. Mit dir auch.
Gut. Danke. Tschüss.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.